why history is important.
But no, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen beim Überall Geschichte Podcast. Heute mit einer ganz speziellen Folge und einem ganz speziellen Thema auch, das eigentlich in der Schweiz spielt, aber durchaus auch interessant und relevant ist über die Landesgrenzen der Schweiz hinaus. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über die Geschichte von jungen Frauen in der Schweiz, die zwischen 1941 und 1980, also in der eigentlichen Nachkriegszeit, als Zwangsarbeiterinnen für Industriebetriebe Fronarbeit leisten mussten, weil sie vom Staat, von der sogenannten Fürsorge, nach dem Prinzip einer Erziehung zur Arbeit, einer fürsorgerischen Zwangsmaßnahme unterworfen wurden. Alternativ spricht man auch von administrativer Versorgung. Und das sind natürlich extrem beschönigende, euphemistische Begriffe für etwas. Und das ist ganz wichtig, dass wir das gleich zu Beginn auch ansprechen. Wir sprechen heute über Zwangsarbeit. Das muss man ganz klar benennen. Und wird auch wichtig werden für diese Geschichte, weil, wie wir sehen werden, die Sprache auch durchaus zu einem Mittel der Verschleierung wurde, die ja Tatsachen überdeckt hat, kaschiert hat.
Ja, hallo auch von mir. Zwangsarbeit, das war in der Schweiz eigentlich seit 1941 verboten. Und trotzdem eben, du hast gesagt, hatten wir diese gelebte Praxis bis Ende der 70er Jahre. Wie konnte das sein? Das fragt man sich, wenn man sich das vor Augen hält. Und darüber reden wir heute mit einem Gast, nämlich mit Yves Demuth. Yves ist Historiker. Er arbeitet als Journalist beim Beobachter. Und er hat dort, basierend auf einigen Recherchen, die er zuerst für die Zeitschrift gemacht hat, ein Buch geschrieben. Das ist 2023 erschienen, Schweizer Zwangsarbeiterinnen, eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit. Es ist ein sehr tolles Buch. Er hat dafür auch Preise gewonnen, den Zürcher Journalistenpreis 2022, den Prix Transparence im 2023. Ja, und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Yves. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Yves, du hast ja mit deinen Recherchen eine Debatte angestoßen, die immer noch läuft. Kannst du uns, bevor wir eintauchen in die Materie, ein bisschen erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist?
Also angefangen hat es eigentlich mit einem Telefonanruf auf der Redaktion. Und ursprünglich ging es gar nicht um dieses Thema, sondern um etwas anderes. Die Anruferin, das war eine ältere Frau, die ist im Buch dann auch porträtiert, Elfriede Steiger. Und sie hat mir dann eine Geschichte erzählt, die ich eigentlich zuerst gar nicht so richtig glauben konnte, wie sie da eben in der Nachkriegszeit Zwangsarbeit verrichten musste in einem Heim, das Emil Bührle gehörte. Und der Kontext war, wir waren da kurz bevor das Zürcher Kunsthaus seinen Erweiterungsbau eröffnete, um die Kunst des Emil Bührle darin auszustellen. Und das hat sie auch einfach irgendwie genervt, dass viel über Raubkunst und den Zweiten Weltkrieg und so weiter gesprochen ist, aber, wie sie sagte, nie über das, was mit uns Mädchen passiert ist.
Emil Bührle, muss man vielleicht sagen, für die, die ihn nicht kennen, war ein Waffenfabrikant, der dann auch zu großem Wohlstand gekommen ist und auch die Kunstsammlung, die du erwähnt hast, ging aus diesem Geschäftsleben hervor.
Und du schreibst ja im Untertitel deines Buches schon, es handelt sich um eine unerzählte Geschichte. Das ist natürlich, wenn man sich diese Nachkriegszeit vor Augen hält, diese Wirtschaftswunderjahre, diese Zeitspanne wird oft 1945 bis 1975 angegeben. Da gibt es ja auch dieses Bild, der Boom, auch materielle Kultur, die hochkommt, das Automobil, der TV, Ferien werden gang und gäbe, der Wohlstand steigt, es entsteht eine Konsumgesellschaft, steigende Löhne und so weiter und so fort. Und ja, diese Geschichte von der Ausnutzung, von der Zwangsarbeit auch, die diese jungen Frauen erleben mussten, diese Ausnutzung durch Industriefirmen, die passt ja nicht so richtig in dieses Bild dieser Epoche, dieser Nachkriegszeit. Vielleicht auch, um so ein ganz plastisches Beispiel zu bekommen, gib uns doch mal Einblick in eine dieser Biografien. Das ist ja auch eine Stärke des Buches. diese Sichtbarmachung der Perspektive auch dieser Frauen, dieses Oral History Element. Du hast mehrere Frauen interviewt, hast ihnen auch in deinem Buch Raum gegeben, ihre Sicht darzulegen. Kannst du uns ganz kurz nachzeichnen, wie so eine Biografie aussieht?
Ja, also sprechen wir doch über Irma Frey. Sie ist eine der Betroffenen, die ich im Buch porträtiert habe. Und sie ist zu Beginn der 1940er Jahre geboren worden und kam eigentlich auf den Radar der Behörden, weil ihre Eltern sich scheiden ließen. Damals eine schwerwiegende Angelegenheit, nicht nur für die Eltern selbst, sondern der Staat sah sich dadurch berechtigt, ziemlich hart ins Familienleben einzugreifen, unter dem Titel, dass kein Mann mehr den Haushalt führt. Und das kam in ärmeren Schichten, das ist dann auch etwas sehr Schichtspezifisches, wenn man so will, sehr oft vor, dass dann die Vormundschaftsbehörde oder eine andere Behörde der Mutter, die dann alleinerziehend war, die Kinder weggenommen hat oder sich am Anfang einfach etwas eingemischt hat. Aber bei Irma Frey war es dann so, dass sie in eine Pflegefamilie musste. Und es kamen dann auch, also wir sind dann zusammen ins Archiv da auch mit ihr gegangen, kamen auch sehr berührende Briefe der Mutter hervor, wo die Mutter an die Vormundschaftsbehörde geschrieben hat, ich will meine Tochter zurück, ich bin jetzt wieder verheiratet, gib mir sie doch wieder. Sie müsste die ganze Zeit weinen, aber es nützte alles nichts. Ab 7 Jahren war sie in Pflegefamilien und in Heimen und hat eine typische und eigentlich sehr schreckliche Heimkindheit dann auch durchlebt. Als sie 17 war, da war sie im Nachschulalter, das war auch wieder sehr typisch, wurde sie als Haushaltshilfe bzw. als Dienstmädchen zu einer Familie in den Kanton Luzern geschickt, einer mittelständischen bis wohlhabenden Familie, die einen Lebensmittelladen führte. Und dort sollte sie als Dienstmädchen sich um Haushalt, Kinder und Küche kümmern. 2 kleine Kinder waren da und es gab dann schon früh Reibereien mit der Ehefrau, die sagte bald mal, sie würde zu viele Pausen machen. Und Irma Frey hat mir gesagt, ja, ihre heutige Vermutung sei eher, dass die Ehefrau auch Mühe damit hatte, dass der Ehemann, die 17-jährige hübsche Frau, die dann da in diesem Haushalt auftaucht, dass der sie in Schutz genommen hat und die sich vielleicht auch noch gut verstanden haben. Jedenfalls hat die Ehefrau die Irma Frey dann angeschwärzt bei der Amtsvormundschaft der Stadt Schaffhausen und gesagt, im Wesentlichen, ja, die Irma Frey, die sei halt einfach, die würde nicht gut arbeiten, die würde zu viele Pausen machen. Und dann kommt auch wieder was sehr Typisches, nämlich hinter ihrem Rücken entscheidet dann die Vormundschaftsbüro, okay, das geht nicht, wir platzieren sie um, und zwar an einen Ort, wie man dann in den Akten nachlesen konnte, wo die Irma Frey an ausdauerndes Arbeiten gewöhnt werden soll, nämlich eine Fabrik, wo man am Band arbeiten muss. Und Irma Frey weiß von all dem nichts, als die Frau der Vormundschaftsbehörde zu ihr in diese luzernische Familie kommt und sagt, ja, du kommst an einen anderen Ort, in ein Heim, da sind viele gleichaltrige Mädchen wie du kannst einer Arbeit nachgehen und du wirst sogar noch dafür bezahlt. Und Irma Frey erzählte mir, ja, sie habe sich eigentlich etwas Schönes vorgestellt mit Gleichaltrigen, sie habe sich eine Pension vorgestellt, vielleicht mit 10 Mädchen und alle gehen einer Arbeit in einem Geschäft nach und wohnen da, jedes in seinem Zimmer, aber so war es nicht.
Du hast gesagt, sie erhielt einen Lohn, aber wie muss man sich das vorstellen? Von welchen Summen reden wir da?
Bei Irma Frey, sie erhielt ein Sackgeld von 5 Franken pro Monat. Ab 1959/60 war sie da, also 3 Jahre fast. Und da gab es schon so ein Sackgeld. Die Frauen, die früher da waren, haben gar nichts bekommen. Und wie man dann rekonstruieren konnte, gab es in der Theorie schon einen Lohn, nur hat sie den nie erhalten. Sie hat am Schluss nach 3 Jahren 50 Franken erhalten und das war's als Zahltag. In der Theorie wurde ihr ein Lohn, aber auch das sprechen wir von umgerechnet nach heutigem Wert von etwa 6 Franken 50 pro Stunde. Also würde wahrscheinlich niemand zu diesem Stundenlohn arbeiten. Aber dieser Lohn wurde ihr gut geschrieben und der verschwand dann so ein bisschen salopp gesagt in der Heimbuchhaltung. Also davon wurden dann Abzüge gemacht für Essen, für Unterkunft, aber auch für Anschaffungen des Heims, die Löhne der Angestellten wurden damit bezahlt, Einrichtungen und so weiter. Also pointiert gesagt, wenn man jemanden ins Gefängnis schickt, dann bezahlt ja der Staat die Unterkunft. Hier war das nicht so und hier war es zudem auch nicht so, dass es ein Urteil gab. Die Irma Frey wurde ja nie in ihrem Leben verurteilt und das ist eben auch der Grund, weshalb man dann später bei der Aufarbeitung gesagt hat, das war menschenrechtswidrig und es heute nach Gesetz ein staatlich begangenes Unrecht ist, das die Schweiz begangen hat und weswegen die Schweiz sogenannte Solidaritätsbeiträge an die Betroffenen ausbezahlt hat.
Dieser Fall von Irma Frey, der sehr eindrückliche Fall, der ist ja eine Fallgeschichte, der für mehr steht. Kannst du das ein bisschen skizzieren? Für welche Menschen, für welche Frauen steht Irma Frey exemplarisch? Was haben diese Frauen verbrochen, in Anführungszeichen? Was hat man denen vorgeworfen, um dann fürsorgerische Zwangsmaßnahmen anzuordnen? Und waren das nur Frauen, nur junge Frauen? Warum? Kannst du über die Betroffenen dieses Systems etwas sagen?
Also zuerst muss man sagen, es waren zahlenmäßig viel mehr Männer betroffen wie Frauen. Die Männer waren einfach häufiger in staatlich geführten Anstalten, dort gab es auch Zwangsarbeit, aber von dieser Zwangsarbeit profitierte nicht zwingend ein Industrieunternehmen. Und die Frauen waren sehr spezifisch in der Industrie beschäftigt. Und Irma Frey steht typisch für Frauen von Alleinerziehenden und Armen, das ist eine Kategorie. Auch die Elfriede Steiger war eigentlich arm, das war der Grund, warum sie schlussendlich in diesem Heim landen. Dann gibt's noch die Kategorie der Unehelichen, so eine Frau, das ist Lisa-Lotte S., heißt sie im Buch aus dem Emmental, kommt auch vor, das war damals sehr krass, auch rein von Gesetzes wegen, wie man mit diesen unehelichen Kindern umging. Man interpretiert auch, dass das wie ansteckend wäre von Mutter zu Tochter und deshalb müssen wir da besonders rigoros eingreifen und eben auch freiheitsberaubende Maßnahmen und Gerichtsurteil umsetzen. Oder eine andere Kategorie, die auch am Rand noch mitspielt, waren jenische Fahrende in der Schweiz. Das ist ein bisschen ein Randthema, aber es zeigt halt sehr gut, wie das mit reinspielt. Also in der Schweiz war es so, es gab eine Organisation, die hieß Proventute und die hat ganz systematisch jenischen Familien die Kinder weggenommen, im Wesentlichen aus rassistischen Gründen, weil man sie sesshaft machen wollte. Und diese Organisation hat dann auch gezielt dieses Fabrikheimsystem ausgenutzt, um eben diese Mädchen im nachschulpflichtigen Alter, also grosso modo zwischen, sagen wir, 15 und 22, eben in solche Heime zu stecken. Und das war dann auch wie schon ein bisschen eine Bestrafung, weil so ein industrielles Heim natürlich viel weniger Freiheit bot als eine Pflegefamilie oder ein Dienstmädchenjob. Das war natürlich auch schon nicht sehr toll, aber das Fabrikheim war noch eine Stufe schlimmer.
Und wie gelang es den Behörden, diese jungen Frauen einzufangen, in Anführungszeichen zu versorgen, wie es in ihrer Sprache hieß? Ich meine, oft ist das ja, das kommt in deinem Buch auch heraus, ist es ja ein bisschen eine Grauzone. Es brauchte ja auch eine Zustimmung der Eltern, die dann irgendwie eingeholt wurde von diesen Ämtern. Wie hat das funktioniert? Wurden die einfach unter Druck gesetzt? Wie war da das Vorgehen?
Also zum einen ist es so, es gab Gesetze, in der Regel kantonale, aber auch auf Bundesebene Gesetze, die den Behörden sehr viel Spielraum zugestanden. Und der typische Fall war einfach die Vormundschaft und da konnte man eigentlich gegen den Willen der Eltern einfach eine Vormundschaft über das Kind errichtet werden. Da konnte man sich auch nicht groß dagegen wehren und schon gar nicht vor einer unabhängigen Stelle wie einem Gericht. Und das, was du angesprochen hast, das ist eigentlich so wie ein bisschen die Leitvariante, die im Buch auch vorkommt, wo pro forma gar nie eine Vormundschaft errichtet wird. Aber es natürlich schon so ist, dass durch das die Behörde von sich aus schon mit so viel Macht ausgestattet ist, sie die Eltern auch viel stärker unter Druck setzen kann. Also, dass man sagen kann, ja, wenn du das nicht unterschreibst, dann nehmen wir dir dann das Kind noch richtig weg. Im Fall von Elfriede Steiger war das so, sie hatte nie einen Vormund und irgendwann hat sie das dann auch bemerkt mit 18 und begehrte deswegen auf, weil sie gesagt hat, ja sorry, was wollt ihr eigentlich? Aber trotzdem war sie eigentlich vom Babyalter bis 20 unter der Fuchtel der Behörden und durfte nur machen, was die Behörden sagte. Sie durfte keine Lehre machen, sie musste diese Dienstmädchenjobs anfangen. Ihre Mutter hat zwar pro forma alles abgezeichnet, aber ihre Mutter hatte auch große Geldprobleme und andere Probleme und war das sozusagen ein einfaches Opfer der Behörden. Und vielleicht, ja, was man halt etwas selbstkritisch sagen kann zur Schweiz, es gab viele Abstimmungen, wo man schon auch je früher zurück man geht, je härter auch offen darüber gesprochen hat, dass man halt diese Arbeitsscheuen und diese Liederlichen und so weiter, dass für die auch Arbeitslager gut ist und die sollen da nicht so faul rumsitzen und so. Und dass das natürlich aus einem Geist herauskam, die Behörden aus einem Geist heraus gewirkt haben, dass sie sich direkt demokratisch gestützt sahen in dem, was sie machen und dass sie für sich in Anspruch nahmen, sie würden etwas Gutes tun, weil die Betroffenen würden nur nicht merken, dass das gut für sie sei, diese Zwangsarbeit.
Das ist dieses Motto Erziehung zur Arbeit, das alles durchdringt, oder? Also diese Ansicht, dass Jugendliche zu produktiven Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden über Disziplinierung. Und wenn man sie regelmäßig in Arbeit bringt, dann werden sie auch davor bewahrt, in Armut und Alkoholsucht zu verfallen. Und was diese Jugendlichen dazu meinten, das war dann egal.
Genau. Erziehung zur Arbeit, dieses Ethos der Fürsorge, wie man das auch immer nennen will, das war jetzt keine Spezialität der Schweiz, nur hat die Schweiz das sehr, sehr lange einfach weitergepflegt, während es in anderen Ländern Brüche gab. In Deutschland als Beispiel waren dann die Alliierten, die das einfach unterbunden haben nach dem Krieg, obwohl die Zuständigen das sowas Ähnliches wieder einführen wollten. Und es steht halt in krassem Widerspruch zu einem modernen Rechtsstaat. Und in der Nachkriegszeit bildet sich halt überall ein moderner Rechtsstaat heraus, wo individuelle Rechte gelten. Es kommen dann auch noch die europäischen Menschenrechte hinzu, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber es ist einfach diese Mentalität, dass eine Behörde besser weiß als jemand selbst, was gut ist, ohne dass man ein Gesetz übertreten hätte und es ein Gerichtsurteil gäbe. Und das wird auch so gesagt, es wurde wie eigentlich ein Parallelstrafrecht eingeführt, das vor allem untere Schichten traf. Und wo eben im Unterschied zum normalen Strafrecht die rechtsstaatlichen Grundprinzipien nicht galten. Und das gilt auch für diese Kategorien. Es ist halt so, dass es meines Wissens so gut wie keine reiche Jugendlichen gab oder Töchter. Also es gab ja auch Alleinerziehende in Villen, aber da war es dann halt nicht so, dass die Vormundschaft da eingefahren ist. Und umgekehrt bei den Jenischen, die vielleicht zu unterst waren in dieser stark hierarchischen Gesellschaft, war es dann einfach extrem brutal. Also wenn man das liest in den Quellen, was da alles passiert ist.
Lass uns noch ganz kurz dieses System Fabrikheim ein bisschen besser ausleuchten. Du hast es ja jetzt in deinen Ausführungen schon verschiedentlich angeschnitten. Es ist ein sehr komplexes System, ein Zusammenspiel von politischen Behörden, von diesen Heimen, von industriellen Unternehmen. Vielleicht einfach ganz kurz. Also wie funktioniert dieses System? Wie läuft dieses Zusammenspiel zwischen den Instanzen? Kannst du das ganz kurz umreißen?
Ja, Staat und Wirtschaft, das sind die großen Gewinner in diesem System. Also für sie ist es eigentlich Win-Win. Der Staat, der kann ihm unliebsame Leute, die ihm einfach nicht in den Kram passen, ganz günstig in Anführungszeichen versorgen, heißt es in der Deutschschweiz, im Westschweiz und Tessin, die sprachen immer von Internierung. Das trifft meiner Ansicht nach etwas besser. Aber auf jeden Fall war das sehr günstig, jemanden in ein Arbeitslager oder ein sogenanntes Erziehungsheim, wo eben Zwangsarbeit eingefordert wurde, einzuweisen. Also muss man relativ wenig Steuergeld dafür aufwenden, weil eben der Lohn jetzt in diesem Fall herangezogen wurde, um eigentlich diese Maßnahme zu bezahlen. Also der Staat konnte eigentlich sein Sozialwesen entlasten. Das war sozusagen der monetäre Gewinn aus Sicht des Staates. Und er konnte natürlich auch seine Macht zementieren auf eine günstige Art und Weise. Umgekehrt für die Wirtschaft war es so, wir haben vorhin von der Nachkriegszeit gesprochen, es sind ja Boomjahre. Und was in den Boomjahren in der Schweiz zunehmend der Fall war, war, dass die Arbeitskräfte knapp wurden. Die Migration war ja noch viel stärker geregelt als heute. Man konnte nicht endlos günstige Arbeitskräfte nachziehen. Es gab Arbeitskräftemangel, es gab Inflation, es gab höhere Löhne und so weiter. Und diese rechtlosen Personen, die vom Staat rechtlos gemacht wurden, waren natürlich für die Industrie eigentlich etwas sehr Interessantes, weil wenn sie die anstellen konnten, dann konnten sie nicht höhere Löhne fordern, sie konnten nicht davonlaufen und sie waren vor allem da. Also in einem Fall, ich habe im Buch eigentlich 5 Heime angeschaut und in einem Fall, das eher spät gegründet wurde, war das explizit so, dass das Heim ausgebaut wurde mit Geldern von 2 Industriellen, damit vor Ort, das war im Appenzellerland, mehr jugendliche, junge Frauen untergebracht wurden, die dann in ihren Fabriken arbeiten konnten. Also die Industriellen hatten ein sehr stark monetäres Interesse. Das zeigt sich auch nur schon von der Konjunktur sozusagen. Dieses Zwangsarbeitssystem, das begann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, um 1950 begann die Konjunktur stark anzuziehen, bis zur Erdölkrise 73, 75 so ungefähr, wo eben dann in der Schweiz sehr stark die Wirtschaft einbrach und das Interesse an günstigen Arbeitern in sich zusammenbrach. Also das sind nur schon mal diese beiden Player, die sich natürlich auch ideal ergänzen. Der Staat kann der Wirtschaft was abgeben, das er nicht will. Die Wirtschaft kriegt etwas, das sie will. Und man ist sich einig, dass man absolut den nicht viel schuldet an Lohn und dass dieser Lohn dann auch noch so verwendet wird, dass für sie am Schluss nichts übrig bleibt. Vielleicht eher eine implizite Übereinkunft. Es gibt nicht einen Vertrag, den ich im Archiv gefunden habe, der das so belegen würde, aber das geht aus den Details dazu und Briefwechsel schon klar hervor. Und auf der anderen Seite, gegenüber diesen beiden Gewinnen, standen die Verlierer dieses Systems, die Betroffenen. Und sie waren in mehrerlei Hinsicht die Verlierer, weil nicht nur wurde ihnen die Freiheit geraubt ohne Gerichtsbeschluss, sie durften auch keine Ausbildung, also keine Lehre machen, wenn sie in so einem Fabrikheim waren, nach der obligatorischen Schulzeit. Und sie durften auch kein Geld ansparen für eine Aussteuerung zu heiraten oder so. Und die Ausbildung hat keinen pädagogischen Mehrwert. Also über das haben wir, glaube ich, gar noch nicht gesprochen. Also das war monotone Arbeit. Also im Falle von Bühle war es eine Spinnerei. Da steht man einfach die ganze Zeit an einer Maschine und muss mit den Fingern so 2, 3 immer gleiche Bewegungen ausführen. Und es ist eine Arbeit, die halt auch nicht beliebt war und schlecht bezahlt und deswegen die Industrie speziell dafür fast niemand gefunden habe, der das machen wollte. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die als Schülerin in dieser Spinnerei gearbeitet hat, aber sobald sie, glaube ich, 16 war die Limite, 16 war, ist sie dann von der Spinnerei in die Weberei gewechselt, weil dort hat man dann schon mehr verdient. Aber die sogenannten Versorgten, die mussten immer in der Spinnerei bleiben, jetzt um beim Beispiel Bühle zu bleiben. Im Tockenburg war das, Spinnerei Weberei Dietfurt AG hieß die Firma, um genau zu sein. Also da gab es so dann im Detail Mechanismen, die diese Benachteiligung noch stark zementieren. Mhm. Und die Kirche, finde ich, die hat eine widersprüchliche Position. Das kann man unterschiedlich einordnen, aber sie hatten vor allem einen ideellen Wert daraus, dass sie diese Frauen, die sozusagen vom rechten Weg abgekommen sein sollen in den Augen der Schwestern, dass sie diese wieder zurückbringen, wieder zurück in die Arme der Kirche bringen konnten. Also in Dietfurt, das war ein katholisches Heim, da kamen nur katholische Mädchen hin. Es gab das Gleiche, aber auch für Reformierte, konfessionell in der Regel getrennt. Und natürlich spielten auch Finanzen eine Rolle jetzt beim Bürleheim in Dietfurt war es so, die Schwestern selbst haben fast keinen Lohn erhalten. Die haben das für Gotteslohn gemacht, deshalb sind sie in den Orden eingetreten. Deshalb war das auch attraktiv für die Firma, diese Schwestern anzustellen. Aber es gab dann Spenden. Also es gab dann auch Konflikte. Die Schwestern drohten mal, sie würden jetzt gehen, weil die Firma da Ausbeutung betreibe. Also es gab auch Schwestern, die sich eingesetzt haben für diese jungen Frauen. Und der Konflikt wurde dann eigentlich so gelöst, dass es eine sehr namhafte Spende der Spinnerei Weberei Dietfurt AG an das Kloster Ingenbohl gab. Und dann war der Abzug der Schwestern kein Problem. Also Geld spielte schon auch eine Rolle, bei dem anderen Heim in einem anderen Kontext, aber ich würde sagen, es ist nicht, meiner Meinung nach, nicht der Hauptantrieb. Und ich habe dann auch die Schwester Oberin, also dieses Kloster Ingenbohl gibt es ja immer noch heute noch, habe sie dann auch gefragt, ja, wie nehmen Sie dazu Stellung? Und die Stellungnahme war dann einfach, ja, wir waren selber ja auch Opfer. Wir waren ja auch Opfer von Bürle. Ja. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, das stimmt überhaupt nicht, aber meiner Meinung nach ein bisschen einfach.
Ja. Dieses Marienheim, um vielleicht auch mal einen Schritt zurück zu machen, das du jetzt erwähnt hast, dass auch da, wo Irma Frey arbeiten musste, Schichtarbeit verrichten musste, eingesperrt war faktisch. Wie funktioniert so ein Heim? Wie sah das aus? Also wie muss man sich das vorstellen?
Das Spannende ist, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Also wenn man heute dorthin geht, dann geht man zuerst an der ehemaligen Spinnerei vorbei. Als ich das erste Mal da war mit Elfriede Steiger, war da soeben eine Hanfplantage ausgezogen. Also ist jetzt umgenutzt. Und dann etwas weit hinten steht dieses Heim, was heute ein Mehrfamilienhaus ist, schön umgebaut. Und das war eigentlich auch sehr typisch, diese nette Fassade. Und ich habe dann auch nach dem ersten Artikel einen Brief bekommen von älteren Dorfeinwohnern. Also ich hatte davor auch schon mit einer Person gesprochen, die im Dorf wohnt. Aber diese im Brief schrieben mir ja, das stimmt ja, könne ja gar nicht so sein, was ich da geschrieben hätte, weil das sei doch alles gut gewesen. Sie seien in der Weihnachtszeit manchmal auch zu den Familien im Dorf nach Hause gegangen und wo war denn da eigentlich die Ausbeutung oder die Zwangsarbeit? Und das ist ein Stück weit das Perfide. Man darf sich diese Zwangsarbeit nicht so vorstellen, wie man das aus Nazi-Filmen kennt oder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sie hatten keine Sträflingskleidung, es gab keinen Stacheldraht. Eben, sie durften am Sonntag 4 Stunden spazieren gehen in der Gruppe, sofern sie sich korrekt verhalten hatten. Aber der Zwang wurde vielleicht dann sichtbar, wenn die Polizei vor dem Heim erschienen ist, weil wenn man floh, wurde man unter Umständen zur Fahndung ausgeschrieben, wie eine Verbrecherin und vielleicht auch in eine geschlossene Anstalt eingewiesen durch den Vormund oder sonst wie in einer Form abgeschoben, die einer Strafe gleich kam. Und der Zwang war eben sehr wohl sehr stark, aber nicht auf den ersten Blick sichtbar. Wenn man es nicht sehen wollte, dann musste man das nicht sehen. Aber natürlich war dieses Heim eine totale Institution, wie ein Gefängnis oder eine Psychiatrie eine ist, weil die Heimleiterin extrem viel Macht hatte. Und die Firma, also da muss man sagen, auch die Direktoren vor Ort, die haben auch stark mitgeredet. Also die haben gesagt, wie teuer das Mittagessen sein soll, ob jetzt jemand außerordentlich seinen Onkel in Zürich besuchen darf oder nicht. Haben bei Konflikten entschieden, haben eben das Budget festgelegt, haben gesagt, wie viel von dem Lohn dann übrig bleibt, haben eigentlich die Direktoren entschieden. Also finde ich etwas Spannendes, weil ich finde, es ist auch ein bisschen schweizerisch, dass man ja etwas gemein gesagt sagen kann, ja, es ist ja viel netter, es ist ja nicht eben der Stacheldraht, man sieht das nicht, aber auf der anderen Seite stehen dann halt auch viele Selbstmorde, die kommen im Buch auch vor. Mir hat auch eine Betroffene gesagt, ja, das werde nie erforscht und wie viele administrativ Versorgte hätten sich eigentlich aus Verzweiflung das Leben genommen, ist jetzt nicht unser Thema hier. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, das zu erforschen, weil wie will man das machen? Aber es stimmt, das kann niemand sagen.
Über das spezifisch Schweizerische, über auch die Profiteure, darüber werden wir jetzt gleich noch weiterreden. Bevor wir das machen, lass uns in eine kurze Pause gehen. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Ja, zurück aus der Pause. Da sind wir wieder. Heute mit einem Thema, das bedrückend ist. Ein Zwangsarbeitssystem, Fabrikheime in der Schweiz der Nachkriegszeit. Und wir haben einen Gast, wir haben Yves Demuth hier, der dazu ein wunderbares, sehr lesenswertes Buch geschrieben hat. Yves, du hast, bevor wir in die Pause gegangen sind, davon gesprochen, wie diese Industriellen, die Direktoren darüber bestimmt haben, welche Löhne ausbezahlt werden, wie das verrechnet wird, wie die strukturellen Kosten für diese Arbeitskräfte angerechnet werden, also diese ganzen Finanzbuchhaltungstricks auch, die angewendet wurden, um den internierten jungen Frauen möglichst kein Geld zu bezahlen. Und auf der anderen Seite gibt es von den Betroffenen eine, ja, vielleicht auch leicht andere Wahrnehmung. Also Irene Steiger, die ich gerne zitiere hier, sagt: Es war nicht Bühle, der mich an den Haaren in seine Spinnerei geschleift hat. Es war die Vertreterin der Stadt, die mich ins Marienheim geschleppt hat. Und weiter: Bühle hat zwar profitiert, er hat aus uns Kapital geschlagen mit Hilfe des Sozialstaats, doch die Zwangsarbeit hat nicht er angeordnet, sondern die Stadt Zürich. Ja. Und sie spricht dann auch von einem Geschäftsmodell. Sie seien ein Produkt gewesen, das man ausnutzen konnte und dass die Stadt eigentlich ja einen Handel mit den Mädchen betrieben habe. Also die Wahrnehmung auf Seiten der damals jungen Frau war oder ist auch heute noch, dass es nicht der industrielle Bühle war oder seine Stellvertretungen, die vor Ort dann diese ganzen Löhne und Kosten gegengerechnet haben, sondern dass es der Staat war, der ihnen Unrecht angetan hat. Wie kommt es zu dieser Einschätzung?
Also es kommt halt daher, dass in so einer Biografie, wo man 20 Jahre in Heimen oder bei Pflegefamilien war, ist halt schlussendlich dieses Fabrikheim eine Episode von 2 oder 3 Jahren oder von einem Jahr. Und die Freiheit, das ist natürlich schon so, und ich stimme dem auch im Wesentlichen zu, die Freiheit nimmt einem der Staat. Wenn der Staat das nicht ermöglichen würde, dann könnten private Unternehmer auch nicht davon profitieren. Das ist natürlich so. Aber umgekehrt muss man schon sagen, auch eine einfache Position der Industriellen. Also ich habe mit Nachfahren gesprochen, mit einer Tochter oder einer Enkelin eines Industriellen. Und die sagten im Wesentlichen immer ein bisschen was Ähnliches. Ja, sie können sich nicht vorstellen, dass ihre Vorfahren gewusst hätten, wie schlecht es eigentlich diesen Mädchen gehen würde. Und da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz glauben. Weil die sind ja dann auch immer abgehauen oder oft, das war ja wie der einzige Ausweg, den es gab. Das war ja wie offensichtlich, dass die das nicht freiwillig machen. Ich glaube auch, dass das relativ naheliegend war, dass man halt niemand sonst finden würde, der diese Arbeit freiwillig verrichtet hätte zu diesem tiefen Lohn. Und das versuchte ich eigentlich noch herauszufinden in einer Gemeinde im Appenzell, das sind ja dann kleine Gemeinden, wo es auch einen großen Arbeitgeber gab, der nie in den Büchern vorgekommen ist. Also ich habe da das ganze Gemeindebuch durchgeschaut. Der war bekannterweise sehr religiös, keine Ahnung. Ich habe mir dann vorgestellt, vielleicht hätte der ganz bewusst auf das verzichtet, vielleicht ist das auch nur meine Vorstellung, aber es war sicher ein freiwilliger Entscheid jeden Unternehmens, dass er, wenn der freie Arbeitsmarkt zu wenig hergibt, dass er in den Zwangsarbeitsmarkt reingeht. Und zudem war kein Unternehmen verpflichtet und insofern tragen sie natürlich schon eine Mitschuld. Ja, ja, sie haben ein Angebot des Staates eiskalt ausgenutzt. Und dazu waren sie nicht verpflichtet. Sie hätten auch sagen können, ja, wir zahlen einfach höhere Löhne. Das wäre freier Markt, oder?
Wie das heute ja ganz oft vorkommt im freien, ja. Im freien Markt. Du hast das ja in deinem Buch auch mit einem treffenden und deutlichen Begriff umschrieben. Du schreibst ja vom fürsorgerisch-industriellen Komplex, also in Anlehnung an den militärisch-industriellen Komplex, ein Begriff aus der US-amerikanischen Nachkriegszeit. Also diese Symbiose zwischen Industrie und Staat kommt eigentlich in diesem Begriff ja ganz schön zum Tragen. Vielleicht noch, bevor wir hier weitergehen, die Rolle der Kirche. Hast du auch angesprochen, sei ein bisschen ambivalent. Und du schreibst ja auch, dass ja viele dieser sehr religiösen Leitungspersonen in den Fabrikheimen vermutlich auch davon überzeugt waren, dass sie diese jungen Frauen mit der Hilfe Gottes wieder auf den richtigen Weg zurückbringen würden. Und ja, diese ganze Aura des Christlichen hat dann natürlich auch mitgeholfen, dieses System dahinter, diesen fürsorgerisch-industriellen Komplex zu verschleiern oder zu überdecken. Also gab dem auch eine gewisse moralische Legitimation. Und ich habe da auch nochmal ein Zitat rausgesucht, zu dem ich dir dann auch gerne eine Frage stelle. Also eine Schwester im Marienheim hatte geschrieben, immer wieder Mädchen, die in der Gefahr lebten, im Sumpf der Schlechtigkeit unterzugehen. Und mit der Gnade Gottes wollen wir die erglimmenden Lichtlein wieder zum Leuchten bringen. Also so dieses religiöse Pathos auch. Und die Frage wäre, war die Kirche nicht ein massiver Profiteur im Sinne, dass dieses Fabrikheimsystem ihnen ermöglichte, vielleicht auch gewisse gesellschaftliche Veränderungen im Bereich der Sittlichkeit, der Sexualmoral und so weiter zu bekämpfen, wenn man so will. Also Stichwort Röcke, Lippenstifte, Ausgehen mit Männern, Flirten. Also all diese Vorstellungen, was ist sittlich, was ist nicht sittlich. Man hat eine Gesellschaft, die sich verändert. Wenn man noch ein bisschen weiter denkt, dann 68er, die 60er Jahre generell, 68er Generation, sexuelle Revolution, Befreiung. War dieses System für die Kirche ja eine Art Speerspitze gegen solche Entwicklungen?
Ja, vielleicht habe ich das vorher...
Das ist eine Riesenfrage.
Ja, nein, das ist eine gute Frage. Und ich glaube im Wesentlichen, du hast es ja auch schon gut beschrieben, stimmt das natürlich. Und ich habe zuvor vielleicht die Kirche etwas zu sehr in Schutz genommen. Das ist durchaus richtig, dass zum einen natürlich diese Ingenbohlen-Schwestern beispielsweise mit ihren Roben, oder da muss man sich so die schwarzen Gewänder und der steife Hut drüber mit weißem Rand vorstellen. Das ist natürlich in der Zeit, wo die Kirche noch sehr wichtig war, in einem katholischen Gebiet, da stellt dann niemand Fragen. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist die, die du ansprichst. Und wurde mir auch erst so bewusst, es ist natürlich auch ein bisschen das Fabrikheimsystem und die Kirche, die darin ist, auch wie ein Stück weit ein System, das in einer Zeit stärker zum Tragen kommt, wo eigentlich die Befreiung, die Emanzipation der Frauen fortschreitet. Also in den 60er, 70er Jahren werden dann plötzlich viel weniger Männer administrativ zwangsversorgt, aber bei den Frauen, den Jungen, steigt es an. Und das ist wie so das Sinnbild für eine Art Gegenbewegung, eine Reaktion auf eine Befreiungsbestrebung. Und die Schwestern, die haben natürlich sehr stark Werte vertreten, die diesem Freiheitsgedanken der jungen Frauen entgegen gewesen waren und die eben schon die Behörden ja in ihren Entscheiden, eben dass ein roter Lippenstift war schon schlimm oder ein gemeinsamer Kinobesuch mit einem Mann, ohne dass irgendetwas weiteres passiert wäre, konnte bei einer jungen Frau aus der Unterschicht mit einer unehelichen Mutter schon dazu führen, dass der Kanton Bern, der Regierungsrat, einstimmig befunden hat, ja, die muss jetzt 2 Jahre ins Heim. Also das sind schon Dinge, die man dann auch, wenn man ins Detail geht, irgendwie nur schwer einordnen kann, wie verträgt sich das auch mit dieser sozusagen Master-Erzählung über diese Zeit.
Und du hast auch jetzt schön geschildert, dieses Machtgefälle, das nur schon allein von der Kirche ausgeht, von den Schwestern in ihren Roben, aber dem ganzen System dahinter liegt nahe, dass sowas auch ein großes Potenzial eröffnet für Missbrauch aller Art. Du hast auch ein Buch, Beispiele von Frauen, die sexuellen Missbrauch, sexuellen Übergriff leiden mussten. Das ist auch Teil dieser Geschichte, oder?
Ja, natürlich, quellenkritisch muss man ja sagen, man kann nicht erwarten, dass in so einem Tagebuch der Schwestern irgendwas Schlimmes steht, aber trotzdem gab es da zumindest eine Passage, die so explizit war, wo dann auch eigentlich die missbrauchte junge Frau, die wurde dann einfach abgeschoben in ein Heim für jüngere Mütter und der verheiratete Mann, der wurde eher so als Unschuldiger dargestellt. Und das ist das eine, aber selbst da findet man es und das ist ja die ganz Spitze. Kleine Spitze vom Eisberg. Und in den Erzählungen der Betroffenen selbst, mit denen ich ja lange gesprochen habe und auch ihre Akten konsultiert habe, gab es in fast jedem Fall eine Erzählung, die in diese Richtung geht, weil natürlich sie auch ganz unten in der Hierarchie waren. Und sei es in der Pflegefamilie, dass der Pflegevater das Gefühl gehabt hat, ja, da kann ich irgendwie landen bei dieser jungen Frau und die kann sich sowieso nicht wehren. Und selbst wenn dann nichts passiert ist oder der Heimvater, der dann übergriffig versucht zu werden. Also muss ja nicht zwingend sein, dass dann immer das Schlimmste passiert, aber diese Machtlosigkeit und diese Hierarchie, auch dass man, wenn man sich gewehrt hat, dass man den Betroffenen nicht geglaubt hat, das gilt für die Männer genauso. Man war dann halt das Heimkind und das Heimkind, das lügt. Also so war die Erzählung. Und wenn man so systematisch eine Gruppe diskriminiert, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn es zu ganz üblen Missbräuchen kommt.
Ja. Lass uns vielleicht noch ein anderes Thema ansprechen, das auch sehr interessant ist. Das Verhältnis von Politik und Recht, diese ganze Dimension. Zwangsarbeit war ja in der Schweiz ab 1941 verboten. Es trat dann ein Verbot in Kraft, das seinerseits dann eine Folge war des Übereinkommens zum Verbot von Zwangsarbeit, das wieder zurückging auf den Völkerbund. Und die Schweiz, ja, ist dem beigetreten, hat daraus ein nationales Verbot abgeleitet. Aber irgendwie, wenn man sich deine Darstellung vor Augen hält, dann schien offenbar damals das Gefühl zu sein, eigentlich betrifft uns das gar nicht. Das ist für uns gar nicht relevant. Du hast ein Zitat drin vom Bundesrat, also der Schweizer Regierung, die dann Ende der 30er vor dieser Abstimmung im Parlament geschrieben hat, ja, das Abkommen betreffe die Schweiz gar nicht, sondern, Zitat, betreffe die Arbeit der Eingeborenen in den Kolonialgebieten. Also, Frage, wie kommt man zu einem solchen Schluss? Also wie kann man angesichts der Tatsachen, und diese Heime eben, die gibt es ja seit, das heißt, 19. Jahrhundert, heißt, haben sie den Zwang so halb im Namen, wie kann man zum Schluss kommen, dass das eigentlich gar nicht relevant ist, betrifft uns gar nicht?
Ja, also es hat mich auch erstaunt, weil wirklich es gibt Anstalten, die explizit Zwangsarbeitsanstalten geheißen haben, zum Zeitpunkt, als diese Diskussion im Parlament stattfand, wo das Zitat herstammt, das du genannt hast. Und die Diskussion ging ja dann weiter in den 60er und bis in die 70er und so weiter. Und es ist zum einen, glaube ich, schon, und das hat auch die unabhängige Expertenkommission administrative Zwangsmaßnahmen, die haben wir noch nicht erwähnt, aber die haben 10 Bände geschrieben und das Thema sehr systematisch erforscht, eben außer der Konnex zur Industrie. Aber die haben selbst geschrieben, dass es auch mit einer gewissen Überheblichkeit zu tun hat, also dass das so lange existieren konnte. Und ich glaube, das trifft es auch hier, dass halt gerade auch in der Nachkriegszeit, wo noch der Kalte Krieg herrschte, der Wettbewerb der Systeme es nicht sein durfte und sein konnte, dass in der freien Schweiz, in der freien Welt etwas in einem direkt demokratischen Land, einem Vorbildland, dass etwas geschehen kann, das eigentlich in einem Abkommen geregelt ist. Das stimmt sogar, das Abkommen, das stammt ja aus den 30er Jahren, das ist schon so ein bisschen auch schon so formuliert, der Westen schaut, dass es den sogenannten Entwicklungsländern da nicht zu so Missbräuchen kommt. Und die Schweiz hat das sehr internalisiert, dass das gar nicht sein kann per Definition und es dann einfach wegdefiniert, indem man sagt, ja, das ist eben keine Zwangsarbeit, das ist eben Erziehung. Und also das hielt eigentlich der Bundesrat bis am Schluss, bis 77 durch, das sei eben keine Zwangsarbeit im gebräuchlichen Sinn. Und wenn man jetzt die Brücke zu heute schlagen wird, also dieses Abkommen aus den 30er Jahren, das gilt bis heute, es gilt in 180 Staaten und es wird immer wieder darüber diskutiert, ist jetzt das Zwangsarbeit oder nicht. Und es ist natürlich deshalb auch ziemlich genau definiert. Und ich habe mich auf diese juristische Definition gestützt. Die Schweiz ist nach diesen juristischen Kriterien, hat sie die Kriterien für Zwangsarbeit erfüllt. Und so argumentiert man auch heute, wenn eine Regierung sagt, ja nein, das sei nicht Zwangsarbeit, das sei Umerziehung. Das kennen wir ja aus der Diskussion Uiguren, China. Wir müssen das jetzt nicht überstrapazieren. Solche Vergleiche sind immer heikel und ich will nicht behaupten, das ist jetzt genau dasselbe und so. Aber einfach, dass Regierungen sozusagen semantisch argumentieren, das ist einfach sehr oft der Fall. Und hier konkret war es auch noch so, dass man ganz am Anfang, also bevor dieses Abkommen des Völkerbunds kam, selbst von Zwangsarbeitern gesprochen hat. In einer Anstalt in Ausroden, einer staatlichen, wurden die Versorgten explizit Zwangsarbeiter genannt. Und erst als ich dann das Koordinatensystem so zu verschieben begann, dass das als etwas nichts mehr so Tolles galt, wurde sie dann anders genannt, aber an den Umständen hat sich nichts geändert. Und an dieser sozusagen sprachlichen Verschleierung sieht man auch ein bisschen, wie sich die Schweiz selbst in die Tasche gelogen hat. Und unter dem Strich bleibt halt das, was auch ein bisschen so das Übergeordnete ist, dass halt Direktdemokratie und Rechtsstaat häufig in einem Spannungsfeld stehen und hier die Direktdemokratie so überhöht wurde, dass man nicht gesehen hat, dass auf der anderen Seite halt sehr viele Minuspunkte auf dem Konto sind und man da in einen Bereich hineinkommt, der sehr übel ist.
Diese Verschiebung des Koordinatensystems, die du erwähnt hast, dieses Umdenken, das dann irgendwann mal anfängt, hat das denn auch damit zu tun, eben diesen Imagegründen, also dass man das Gefühl hat, man steht da jetzt irgendwie rechtsstaatlich als Entwicklungsland da, oder gibt es die inneren Widerstände gegen dieses System auch? Was ist da ausschlaggebend? Weshalb kommt dann mal das Ende?
Also ich würde sagen, es gibt natürlich wie immer mehrere Gründe, aber hauptausschlaggebend war meiner Meinung nach, dass die Schweiz dem Europarat und somit der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten wollte. Und da war dann relativ schnell klar, dass das nur mit Vorbehalten möglich ist. Das sehr bekannte Beispiel ist das Frauenstimmrecht, das dann 1971 eingeführt wurde. Aber in der Parlamentsdiskussion war das Frauenstimmrecht natürlich ein wichtiges Argument, aber eines von vielen. Und dass diese Versorgungen eigentlich ohne Gerichtsurteil nicht gehen, zum einen, und zum anderen, dass eben unter Umständen auch das Zwangsarbeitsabkommen verletzt wird, das war dort auch sehr präsent. Also das ist sozusagen der äußere Druck. Ein weiterer äußere Druck war, in Genf war diese UNO-Organisation ansässig, die internationale Arbeitsorganisation, die dieses Abkommen zu überwachen hatte. Und die hat der Schweiz eigentlich auch immer wieder Briefe geschrieben, weil sie gesagt haben, hey, sorry, was ihr da macht, das verletzt das Abkommen. Aber man hat es einfach ignoriert. Also die Schweiz wusste schon, zumindest einzelne Amtsstuben, dass das vielleicht nicht ganz so stimmt, wie jetzt im Parlament behauptet wird. Ich zitiere auch einen Politiker, der da sehr hellsichtig gesagt hat, schon sehr früh vor dem Zweiten Weltkrieg, dass das eben schon Zwangsarbeit sei, aber das sei eben auch gut, weil das sei wichtig und die Gerichte sollten auch nichts sagen und so. Und diese Diskussion haben wir dann auch in den 60er Jahren wieder, als es darum geht, muss man vielleicht nicht das Gesetz ändern, wo dann auch wieder sehr entlarvende Argumentationen kommen, wie, ja, die Menschenrechte, die sind schon gut, aber die sollen halt nicht überall gelten, die sollen eigentlich für die dritte Welt gelten, aber sicher nicht für die Schweiz, weil das sei was ganz anderes und so. Also da so.
Hier ist ja schon alles okay. So.
Genau.
So wie ich deine Argumentation auch verstanden habe im Buch, siehst du ja hauptsächlich zwei Säulen oder zwei Triebfedern von außen, die dann auch das Ende dieses Systems, das über 40 Jahre lang wie eine gut geölte Maschine gelaufen ist, wenn man das so nennen kann, dass es da diese zwei Gründe gibt. Das eine hast du auch schon angeschnitten, also der ökonomische Niedergang, Strukturwandel, Ölpreisschock, der Rückgang der Beschäftigungsquote Mitte der 70er Jahre, steigende Energiepreise, also eine sinkende Nachfrage nach Arbeitskräften, die dann schlicht dem System seine Grundlage entzog. Und das andere fand ich dann aber auch noch sehr spannend, die Skandale, die mediale Berichterstattung ist natürlich auch für dich als Journalist sehr spannend. Da gab es ja auch 2-3 Episoden, die dieses System dann plötzlich in die Köpfe der allgemeinen Öffentlichkeit gebracht haben. Auch visuell, es gibt ja ein Foto, das, glaube ich, auch dann im Spiegel abgedruckt worden ist, wenn ich das richtig verstanden habe, mit diesem tollen Spruchband, also ein Bild aus einer Werkstatt, aus einem Fabrikheim, wo dann die Frauen da sitzen an ihren Arbeitstischen und darüber dann dieses Spruchband Maul halten, Ordnung halten und durchhalten. Also dieses mediale Powerplay vielleicht auch, wie sehr hat das an diesem System gerüttelt? Du sagst, es war quasi in der politischen Diskussion ja durchaus auch schon präsent vorhin, aber war es dann letztlich dieser Druck durch die Medien, der diesem System dann vielleicht auch nochmal den letzten Rest an Legitimation entzogen hat?
Also ich würde es vielleicht so sagen, die Medien sind natürlich wie fast immer Ausdruck des Zeitgeistes und der hat sich sicher gewandelt, kontinuierlich, und irgendwann wurden die Journalisten kritischer, also es gab auch früher schon Heimskandale in den 50ern und es wurden Leute entlassen und so weiter, aber so richtig breit oder sich auch freisinnige Uniprofessoren der Universität St. Gallen sehr vehement für solche Themen interessieren und sich engagieren, dass sich Dinge verbessern und kritisieren, das hat natürlich mit dem Zeitgeist zu tun und die Medien, die haben da schon auch eine wichtige Rolle gespielt, weil so diese nette Fassade auch Stück für Stück zerbröselte. Also das kam ja dann auch mit den 68ern, kam noch die Heimbewegung dazu, die haben dann auch Insassen befreit aus solchen Heimen und sind dann im Fernsehen aufgetreten mit maskierten Köpfen gegen den Herr Regierungsrat, und da sieht man schon, dass sich halt viel gewandelt hat und die Medien sind ein wichtiger Ausdruck davon. Also es hat sich auch bei den Behörden das Denken geändert, weil man die Versorgung vielleicht nicht mehr, also die in Anführungszeichen Versorgung, das Wegnehmen der Kinder nicht mehr so oft gemacht wurde. Es war teurer geworden und auch bekannter, dass es wichtig ist, dass Kinder Bindung haben. Das war in den 50er Jahren auch noch nicht klar, dass das nicht so gut ist, wenn man sie den Eltern einfach entreißt und so weiter. Also ja, die Medien haben eine wichtige Rolle gespielt, aber sie sind eigentlich eingebettet in eine Gesellschaft, die sich ändert.
Bevor wir über die Aufarbeitung reden, dieser Zeit, bei der du ja ein Teil bist, wir haben ja viele deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses System von Zwangsarbeit, das du beschreibst, spielt in einem spezifisch schweizerischen Kontext, aber das Phänomen von Zwangsarbeit, kann man sagen, das war ein reines Schweizer Phänomen, so wie es das gab, oder sah man das auch anderswo?
Nein, das
in
war
dieser
überhaupt
Zeit?
Kein Schweizer Phänomen. Also ich habe ja schon gesagt, wie eigentlich in Westdeutschland die Alliierten das 1945 einfach unterbunden haben. Wenn wir jetzt nach Ostdeutschland blicken, DDR, gab es Beispiele von Heimen, die eigentlich fast so extrem ähnlich waren wie das Bürleheim, dass mich das selbst erstaunt hat. Also das Beispiel ist das Knäckewerk Burg bei Magdeburg. Da war um 1970, gab es einen Exportplan, dass man Zwieback für den Westen produziert, um Devisen zu erhalten. Und die Zuständigen haben dann beim Jugendwerkhof, also das ist wie eine Heiminstitution, die Deutschen kennen das wahrscheinlich, oder vor allem die Älteren aus Ostdeutschland. Also die haben dann beim Jugendwerkhof nachgefragt nach günstigen Schichtarbeiterinnen, um eben diesen Exportplan zu erfüllen. Und die Behörde hat dann gesagt, ja, okay, ihr könnt so und so viele Jugendliche haben, ihr müsst dann aber selber für sie aufkommen. Das war dann wie so der Deal, oder, dass sie dann auch die zu versorgen hatten. Und die haben dann auf dem Werkgelände ein Heim gemacht und diese Jugendlichen mussten dann auch nach der Schicht eben den ganzen Haushalt noch machen, wie im Bürleheim auch. Deshalb hatten sie so gut wie keine Freizeit. Und das ist eine deutsche Studie, die das beschreibt. Und die haben dann gesagt, der Arbeitskräftemangel, den sie in der Schweiz auch gab und die DDR auch, der hätte einfach alles überwogen. Und weder hätte die Arbeit eine pädagogische Funktion gehabt, noch eine berufliche Qualifizierung gebracht und deshalb sei das Zwangsarbeit. Und das ist sehr spannend. Also ich finde, ich will schon differenzieren, ich will nicht sagen, die Schweiz und die DDR, das war dasselbe, aber hier in diesem spezifischen Kontext war es extrem ähnlich, weil ja, wie vorher gesagt, die Schweiz hatte auch ein Parallelstrafrecht ohne Rechtsstaat zum einen und zum anderen war es hier auch so, es gab offiziell einen Lohn, der ging in der DDR in diesem Knäckewerkburg, der ging aber nicht an die Betroffenen, sondern wurde denen vorenthalten und netto hatten sie praktisch nichts. Und die Übereinstimmung hat mich einfach sehr erstaunt. Der Punkt ist, die DDR hat natürlich dieses Abkommen zur Abschaffung der Zwangsarbeit, also eigentlich sind es zwei, nie unterzeichnet. Oder ich ziehe das heran als Definition, warum darf ich das Zwangsarbeit nennen? Ich stütze mich auf diese juristische Definition. Die deutsche Studie spricht von Zwangsarbeit, obwohl die DDR das nicht unterzeichnet hat. Und ich finde es schon auch noch wichtig zu sagen, es ist ja nicht so, dass Zwangsarbeit ist schlussendlich ein Wort, das seit wahrscheinlich Tausenden von Jahren existiert bei den Römern und so weiter. Da gab es ja dieses Abkommen auch nicht. Und als Historiker muss man natürlich immer über Definitionen sprechen. Die meisten Leute interessiert es nicht so sehr. Im Detail finde ich es aber schon interessant, dass man hier eben gesagt hat, es ist Zwangsarbeit nicht aus juristischen Gründen, sondern sie haben das mit anderen Definitionen hergeleitet, weil das einfach für diese Jugendlichen sozusagen andere Definitionen, die man ranziehen kann, so krass erfüllt, dass man das fast nicht anders sagen kann, ohne es zu beschönigen.
Und das ist natürlich gerade im Kalten Krieg in diesem Kontext kein Vergleich, den man in der Schweiz wahrscheinlich, auf den man stolz gewesen wäre.
Nein,
mit der DDR.
Ich glaube auch, wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich Moskau einfach Dutzend erhalten.
Ziemlich sicher. Wenn wir jetzt ins Heute kommen, diese Geschichten von diesen jungen Frauen, dieses System, dieser ja industriellen, staatlichen, koordinierten auch dieses Missbrauchs. Das ist ja lange Zeit eben eine vergessene, verdrängte Geschichte gewesen. Bis heute ist es ja auch so, dass selbst Betroffene, das kommt bei dir auch hervor, zum Teil Mühe haben, damit sich diese Geschichte zu stellen, auch verständlich. Ich fand auch das Zitat interessant, dass du Elfriede Steiger, glaube ich, sagen lässt im Kontext der Berichterstattung über die Kunstsammlung von Bühle. Sie sagt da, Zitat, die Medien diskutierten über Bühles Waffengeschäfte und über seine fragwürdigen Bilderkäufe. Uns Mädchen hat man aber vergessen. Wenn du das jetzt mit einem Schritt zurück anschaust, wann kann man sagen, wann begann die Aufarbeitung dieses Themas oder warum gab es eben so lange keine Aufarbeitung? Warum geschieht das erst in den letzten Jahren?
Also das Oberthema der administrativen Zwangsmaßnahmen, bis 1980 wurde das noch praktiziert und dann, also 20 Jahre hat man das noch so ein bisschen schön geredet oder 30 und in den Nullerjahren kamen dann erste Betroffene, die sich medial exponiert haben. 2010 entschuldigte sich eine Bundesrätin, Evelyn Wittmer-Schlumpf, in der Strafanstalt Hindelbank. Und dann nahm so das ein bisschen einen Lauf. Am Schluss war dann 2017 das Gesetz, das eben sagt, das ist Unrecht geschehen offiziell. Und 2019 kam dieser Bericht der unabhängigen Expertenkommission, der sehr viel aufgearbeitet hat. Das Thema der Zwangsarbeit kommt in diesem Bericht schon auch vor, aber es ist etwas am Rand und es hat wieso noch ein bisschen auch der Mut gefehlt. Es wird mal Zwangsarbeit, mal Zwang zur Arbeit und so weiter genannt. Man war sich da, glaube ich, intern auch nicht so einig, weil man auch, glaube ich, durch die Diskussion der 90er Jahre das Wort Zwangsarbeit so stark verbunden war mit Nazi-Verbrechertum, dass man sich davon irgendwie wie ein bisschen distanzieren wollte. Und hier in meinem Fall habe ich dann wirklich bemerkt, dass einfach dieses Thema wie die Industrie hineinspielt und eben dieser fürsorgerisch-industrielle Komplex, es geht auch um Gewerbeleute, um Bäcker, um den Lebensmittelhändler, die das günstige Dienstmädchen bekommen haben und dieser Frauenhandel, der Elfriede Steiger kritisiert, wenn man die Quellen liest im Stadtarchiv Zürich, dann bekommt man schon ein bisschen dieser Eindruck und diese Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Sozialstaat, dieses hässliche Win-Win, sehr lange hat das niemanden interessiert. Und ich glaube, es gab nicht viele Arbeiten vor mir, die das wirklich so gründlich aufzuarbeiten versuchten. Und hier ist jetzt auch einiges in Bewegung geraten. Zur großen Frage, ja, warum ist das so, finde ich schwierig zu sagen. Klassische HistorikerInnen-Antwort wäre, dass man halt keine schönen Quellenbestände hat. Man kann in kein Archiv gehen und sagen, ich nehme jetzt die 20 oder 2 Laufmeter und schreibe eine Arbeit darüber. Das geht halt nicht. Und in solchen Situationen ist es dann halt oft so, dass die Journalisten kommen, die dann die Einwohnerkontrollregister auswerten und AHV-Ausweis bestellen und Puzzlespiel machen. Also das ist sicher eine Antwort. Eine andere Antwort, die mir jemand gesagt hat, die Leute, die sich für diese Geschichte interessieren, haben oftmals nicht so den ökonomischen Hintergrund, sondern mehr vielleicht den sozialen und sehen das gar nicht so. Und für mich die normalste Antwort ist eigentlich einfach die, der Bericht, der 2019 erschienen ist, der musste auch mal sehr viel Grundlagenarbeit machen. Und ich bin extrem dankbar, ohne diesen Bericht hätte ich dieses Buch auch nicht so schreiben können. Das kann man als PDF alles schön runterladen und das hilft extrem viel, um das auch einzuordnen. Und dass dann vielleicht ein Aspekt vergessen geht, ja, ist unschön, aber ja.
Teil der Forschung, Schritt für Schritt.
Genau.
Yves, eine allerletzte Frage. Du hast es sehr schön geschildert auch, wie diese Aufarbeitung in Gang gekommen ist. Dein Buch sicher ein Markstein auf dem Weg für diese bisher eben noch nicht erzählte Geschichte. Wie kann es weitergehen? Wie sollte es weitergehen?
Was schon klar ist, ist, dass in der Stadt Zürich eine Forschungsarbeit erscheinen wird, die diesen wirtschaftlichen Aspekt stark berücksichtigt. Ja, ich wünschte mir, dass sich mehr Forscherinnen und Forscher für dieses Thema interessieren, aber ich glaube, das Interesse ist schon groß, was ich bisher erfahren habe. Für die Betroffenen selbst ging auch nochmals eine Diskussion los, wo es nochmals ums Geld geht. Die Stadt Zürich hat den Beitrag des Bundes verdoppelt. Im Kanton Schaffhausen laufen ähnliche Diskussionen. Also, es ist wie so oft, und das ist auch ein bisschen der Vergleich zur Diskussion der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Dort gab es auch eine unabhängige Expertenkommission, einen Riesenbericht. Man dachte, man macht die Schublade zu, Thema gegessen, dann kommt die Bühle-Ausstellung oder ein anderes Ereignis, geht wieder los. Und hier ist es ein bisschen ähnlich. Es gibt immer wieder neue Fragen, die auftauchen und neue Antworten hoffentlich darauf.
Ja. Ganz herzlichen Dank, Yves, für dieses wirklich sehr, sehr spannende und ich glaube auch wichtige Gespräch über ein Thema, das ja bis heute leider ein bisschen vernachlässigt worden ist, aber wirklich einen sehr wichtigen Aspekt dieser Schweizer Nachkriegszeit beleuchtet hat im Zusammenhang mit diesen fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. An dieser Stelle auch nochmal von unserer Seite her Buchempfehlung, Yves Demuth. Letztes Jahr erschienen, 2023, Schweizer Zwangsarbeiterinnen, eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit. Wer immer kann, kauft euch dieses Buch. Es lohnt sich mehr als eine wirklich spannende Lektüre. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked und folgt uns auf Spotify, Apple und so weiter, überall da, wo man Podcasts bewerten kann. Und wenn du uns so gut findest, dass du unbedingt mehr vom Überall-Geschichte-Podcast haben willst, dann folge uns zum Beispiel auf Instagram @überallgeschichte und auf LinkedIn, da heißt unser Profil Überall-Geschichte-Podcast. Wir haben auch eine Webseite, überallgeschichte.info. Da findet man eine Mailadresse, kann man uns schreiben, wenn ihr Rückmeldungen habt, podcast@überallgeschichte.info. Wir freuen uns natürlich immer über Feedbacks, Kritik, wenn wir was falsch erzählen, aber auch einfach über ein paar nette Worte, wenn ihr unseren Podcast mögt. Und zu guter Letzt wirklich als Abschluss, abonniert unseren Newsletter, da bekommt ihr 4-mal pro Jahr einen kleinen, aber feinen Insight, was gerade so läuft bei uns und wo die Reise hingeht. Und wenn ihr absolut crazy seid, könnt ihr uns natürlich auch mit einer ganz kleinen Spende einmalig regelmäßig unterstützen, werdet Supporter, einfach online mit ein paar Klicks. Wir freuen uns, kaufen davon weitere spannende Bücher. Herzlichen Dank nochmal dir, Yves. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay.
Bye-bye.